Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich Unternehmensgründung. Mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Florian Heinemann. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und habe hier wieder das dynamische Duo in Sachen Gründertum an meiner Seite. Nämlich zum einen den lieben Florian Heinemann, kennt ihr alle bei Project A Partner und Koryphäe in Sachen Marketing und Unternehmertum. Und zum anderen den guten Martin Schilling, kennt ihr auch. Der ist bei Techstars der Deutschlandchef und hat ein großartiges Buch geschrieben, nämlich The Builder's Guide to the Tech Galaxy. Und wenn wir drei zusammenkommen, dann geht es immer um die Frage, wie erhöhe ich eigentlich meine Erfolgswahrscheinlichkeit, um vom Startup zum Unicorn zu werden. Gar nicht als Selbstzweck, dass man hier auf dicke Hose machen kann und wie Mark Zuckerberg hier in Pantoffeln beim Investor reinlatscht, sondern einfach, um mal unternehmerische Relevanz in diesem Land zu schaffen, was ja schwer genug wird, wenn man sich den Weltmarkt mal anguckt. So, und fürs heutige Mal haben wir uns das Thema Kundenwertversprechen vorgenommen und warum das natürlich in der frühen Startup-Phase so wichtig ist. Also schon mal vorneweg, wir gendern mal Kundenwertversprechen nicht, aber ansonsten versuchen wir das natürlich schon. Und heute erwarten dich dabei 5 Puzzlesteine, nämlich einerseits, wenn wir mal drüber reden, wie geht es eigentlich mit dem Geschäft Problem zu Rande. Was ist eigentlich das Idealkundenprofil? Wie geht man hin und adressiert Kundenbedürfnisse, die bis dato nicht adressiert sind? Dann werden wir über Produktfunktionen reden und als Bonus noch ein kleines Geheimrezept in Sachen Wertschöpfung. So, also einiges, worüber wir uns freuen darf. Ihr beiden, moin moin, schön, dass ihr da seid.
Hi Joel, hi Florian.
Moin moin. So, also hohes Kundenwertversprechen hoffentlich schon mal für diesen Podcast hier geliefert. Martin, lass uns doch mal irgendwie straight reinstarten. Also was wir im Prinzip hier tun, ist ja Value Proposition, würde man sonst so auf Gründerdeutsch sagen. Sprich, wem löse ich eigentlich welches Problem durch was, habe ich von dir gelernt. Also in deinem Buch gibt es ja da ganz viele Anleitungen. Alles beginnt ja immer mit einem Problem bekanntermaßen. So, hast du da für dich so eine Formel entwickelt, wie du da den ersten Schritt wagst, das Herangehen, weil da wollen wir ja heute ein bisschen eintauchen.
Also vielleicht, bevor wir über Probleme sprechen, nochmal, warum ist Kundenwertversprechen überhaupt wichtig? Neben Team und Traktion gucken da Investoren immer besonders drauf. Ja? Also wenn du in der Lage bist, ein Kundenwertversprechen super klar zu artikulieren, dann kannst du nicht nur besser gegenüber Kunden verkaufen, sondern auch gegenüber Investoren. Also das ist oft eins der ersten Fragen, die man da gestellt bekommt. Deswegen da in diesen 5 Puzzlesteinen klar zu sein, ist eben super hilfreich. Erstes ist das Problem. Also ich mache mal ein gutes Beispiel für so einen Problemaufriss, wenn du mit Investoren sprichst. Also, der Mangel an automatisierten Gewächshausbetrieben verursacht bei Lebensmittelproduzenten jährlich bis zu 25% Ernteverluste. Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil hier jetzt der Gründer, die nennen sich Hexafarms, 3 Dinge relativ klar hinbekommen. Erstens, was ist das Geschäftsproblem? Ja, also Mangel an automatisierten Gewächshausbetrieben. Dann können die schon so eine Brücke bauen zum Idealkundenprofil, dem Ideal Customer Profile. Das sind jetzt die Lebensmittelproduzenten. Und dann quantifizieren sie noch was im Problem. Also jährlich bis zu 25% Ernteverluste. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Andere Firma, die sagt, mehr als 30% der kleinen und mittleren Automobilzulieferer in Deutschland nutzen keine Industrieroboter, weil mehr als 30% täglich die Fertigungsstraße ändern müssen und 40% sich das gar nicht leisten können. Also auch das gutes Beispiel, wieder die 3 Dinge. Du hast ein Geschäftsproblem, was du beschreibst. Du hast schon einen Kunden, den du da reinbaust in das Problem und quantifizierst die Schmerzen.
Hast du mal ein schlechtes Beispiel?
Finanzierung von Klimawandelprojekten ist kaputt. Die Mittel fließen nicht in die wirkungsvollsten Projekte. Ja, das ist eins von vielen schlechten Beispielen. Da Florian und ich haben da, glaube ich, ja hunderte wahrscheinlich gelesen. Fairerweise ist es auch gar nicht so einfach, das sauber hinzuschreiben. Aber wenn du sehr generische Makroprobleme beschreibst, also jetzt Finanzierung von Klimawandelprojekten ist sehr generisch, Mittel fließen nicht in wirkungsvollste Projekte, na, da ist jetzt keine Quantifizierung drin, da ist jetzt kein Kunde drin, auch das Problem nicht ganz genau klar, das wäre so ein schlechtes Beispiel.
Sag mal, Florian, wie ist es dir denn eigentlich so ergangen, wenn du mal deine Investorenhistorie so Revue passieren lässt? Wie viele Unternehmen, die bei dir pitchen, sind denn eigentlich mit einem Problem gestartet? Weil uns haftet ja als Deutschen ja auch lange so der Ruf an, dass wir so eine Copycat-Guys sein, dass wir uns eigentlich gar nicht für Probleme interessieren, sondern dass man irgendwie immer nur so nach Modellen guckt und dann schaut, worauf werfe ich dieses Modell, worauf kann ich das applizieren? Weißt du, was ich meine? Also wie viel beschäftigen sich überhaupt mit dem Frageproblem?
Ja, ich glaube, das hat sich schon sehr, sehr geändert. Also ich glaube, die meisten Leute beschäftigen sich schon mit dem Problem. Und Problem wird ja nicht weniger relevant oder kleiner oder größer, nur weil jemand anders sich auch schon mit dem Problem beschäftigt. Also insofern, ich war ja nie so der große Freund dieser Copycat-Diskussion. Ich fand die eigentlich wenig zielführend, ne? Weil nicht nur im Digitalbereich, sondern auch ansonsten gibt es ja immer viele Leute, die sich um Probleme kümmern, wenn das Problem groß genug ist. Das hat ehrlicherweise noch nie geschadet. Da war ja immer so ein bisschen dieser implizite Monopolanspruch drin. Wenn ich der Erste bin, der sich um ein Problem kümmert, dann sollte ich auch der Einzige sein. Da frage ich immer, warum jetzt eigentlich genau? Aber ich habe schon den Eindruck, dass auch gerade mit der Veränderung, was wir schon sehr stark sehen, weniger reine BWLer-Teams hin zu sehr produktlastigen, technologielastigeren Gründerteams, und der Wandel ist ja ganz klar jetzt erkennbar. Ich glaube, sich diese Mühe zu machen, das hilft halt schon enorm. Du hast ja relativ wenig Zeit als Gründer, ne? Du holst Geld von irgendwelchen Business Angels und 12, 16, 18 Monate später musst du ja das nächste Geld in der Regel holen von irgendwelchen VCs oder weitergehenden Investoren auf Basis dessen, was du erreicht hast. So, und wenn du natürlich eine etwas unklar formulierte Problemstellung hast, dann tust du dich natürlich schwerer, dich zu fokussieren. Und iterieren ist ja schön innerhalb von einer klar spezifizierten Problemstellung. Aber wenn du noch iterierst auf der Ebene der Problemstellung, also was ist jetzt genau mein Zielkunde, dann braucht das natürlich wahnsinnig viel Zeit. Und die Gefahr ist natürlich einfach, dass du, bis dir das Geld ausgeht, du keinen Fortschritt erzielst. Zumindest keinen ausreichenden, um dann Geld zu holen. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, bevor man loslegt, zumindest mal eine Hypothese dazu zu haben, was das Problem genau ist und für wen ich da eigentlich was genau löse. Und dann kann man ja sagen, wie das bei Hypothesen immer so ist, ich falsifiziere jetzt diese Hypothese, also sprich, das, womit ich ursprünglich mal angetreten bin, das kann ja sein, dass ich dann lerne im Verlauf, vielleicht ist doch eine andere Gruppe relevanter oder das Teilproblem innerhalb dessen ist doch wichtiger und nicht hier ist eigentlich das große quantifizierbare Problem, sondern dort, das ist alles total legitim. Aber ich glaube, was ich schon auch ein Stück weit von Olli Sommer gelernt habe, der war halt immer brutal fokussiert auf möglichst kleine Teilprobleme und hat dann immer versucht, eben das konzentriert zu lösen und dann zum nächsten Problem zu gehen. Und erfahrungsgemäß hilft das Gründern und Gründerinnen einfach sehr dabei, da möglichst effizient, auch kapitaleffizient und zeiteffizient zur nächsten Runde sich zu bewegen. Bei jedem VC oder bei jedem Investor, wo du pitchst, sind ja häufig hunderte, tausende von Leuten, die gerne Geld haben wollen. Und da bist du natürlich schon als jemand, der nicht so fokussiert sagen kann, was er da eigentlich jetzt genau macht, fällst du natürlich schon ab im Vergleich zu anderen, die das eben können. Und manche Gründer treten auch hier an und die wollen das dann gemeinsam mit dir diskutieren, was denn wahrscheinlich ein guter Startpunkt wäre. Und davon kann ich eigentlich auch nur abraten. Also ich glaube, man sollte immer selbst eine klare Vorstellung haben. Da kann man immer noch in der Diskussion auch mit Investoren dazu kommen, dass es vielleicht was anderes ist, was relevanter ist. Aber ich finde, sich selbst einmal die Mühe zu machen, das wirklich Ende zu Ende zu durchdenken und zu formulieren, das macht immer Sinn. Da kann man auch deutlich konstruktiver dann mit Angels oder mit anderen Investoren diskutieren. Das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die Qualität des Feedbacks, das man bekommt auf die eigene Idee, nimmt auch sehr stark damit zu, je klarer man darin ist, die Dinge zu formulieren, weil da kann man natürlich viel spezifischer und gezielter diskutieren dazu.
Also ich habe ehrlich gesagt auch den Eindruck, dass es massiv zugenommen hat, dass Gründungen wirklich mit so den klassischen Templates eigentlich starten, dass du mit Canvases arbeitest, dass du sagst, ich arbeite mir irgendwie Ideal Customer Profiles raus, ich setze mich irgendwie hin, nehme zum Beispiel auch solche Bücher wie von Martin, überleg mir, was ist so der Nordstern, welche Metrik betrachte ich, was ist die Problemstellung, wem löse ich dieses Problem etc. pp. Also ich würde es ja fast zuspitzen und würde sagen, wenn du das nicht hast, bist du eigentlich gar nicht mehr so richtig tauglich für wahrscheinlich Investoren, oder?
Sich mit den Themen, die wir jetzt hier auch sprechen, tiefer zu beschäftigen, machen viele. Aber deswegen ist jetzt, glaube ich, auch unser Podcast ganz relevant. Da ist oft noch zu wenig Schärfe und Tiefe drin. Je präziser du in der Lage bist, jetzt hier das Kundenwertversprechen aufzuschreiben und zu kommunizieren, desto klarer kriegst du noch Feedback zurück.
Werbung.
Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es, neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales-Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner SalesViewer. Wer nicht weiß, was SalesViewer macht, hier eine kurze Erklärung. SalesViewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du ja wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie StepStone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf Sales Viewer und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Wie so eine Registerkasse eigentlich, wo es immer klingelt, wenn du wieder eine neue Brand identifiziert hast, die sich für dich interessiert und die du jetzt einfach pflücken kannst. Daher, wenn das für dich interessant ist, dann teste Sales Viewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung: digitalkompakt.de/salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir es auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Das war's mit dem Werbespot.
Das würde uns jetzt auch, glaube ich, schon mal zum zweiten Punkt führen. An wen verkauft man Idealkundenprofil? Ne, das ist eine ganz einfache Frage, die erstaunlicherweise zumindest in den frühen Phasen oft zu wenig artikuliert wird. An wen verkaufen wir überhaupt? Wem schicken wir die Rechnung? Und du kannst an ein paar Variablen festmachen, wer dein Idealkundenprofil ist. Ich nenne mal 6. Jobtitel, Branche, Region, Unternehmensgröße, Technologie und Geschäftsproblem. Hier nochmal von dem Gewächshaus, von der AI-basierten Firma, die Gewächshäuser unterstützt. Wir verkaufen an Geschäftsführer und Betriebsleiter von Gewächshäusern, das ist jetzt der Jobtitel, Gewächshäuser und Indoorfarmen, die Branche in Europa, ja, Region, mit 2 bis 10 Millionen Euro jährlichen Umsatz, das ist jetzt die Größe. Die LAN-Kabeltechnologie ohne KI verwenden und Lösungen suchen für Pflanzenüberwachung und Energiekostenschwankungen. Ne? Das ist eine Technologiekomponente drin und auch nochmal der genaue Schwert erwähnt. Das ist ein gutes Beispiel, wo du sagst, okay, die haben sich Gedanken gemacht, an wen verkaufen sie, welche Branche, welche Region, welche Größe des Unternehmens, was ist noch die relevante Technologie und was ist das Problem, was sie eigentlich da lösen. Aber das kriegst du nur so präzise hingeschossen, entweder wenn du schon wirklich im Markt bist und verkaufst und auch wirklich mit Dutzenden Kunden das schon diskutiert hast und auch siehst, wo du Traktion hast, oder zumindest, wenn du das validiert hast mit Dutzenden möglichen Kunden.
Ich wollte mich gerade fragen, was so deine Formel ist, um zu so einem Präzisionslevel, dass man das so formelhaft bauen kann. Also was ist vielleicht auch die Zeitachse? Weil es klang ja bei dir gerade schon raus, das ist gar nicht mal eben in einer Woche gemacht, sondern eher sehr iterativer Prozess. Hast du da irgendwie einen Weg gesehen, den erfolgreiche Unternehmen dafür beschreiten?
Was die Herausforderung jetzt, ich spreche jetzt von der ganz frühen Phase hier eher, also jetzt so Pre-Seed in dem Bereich, im Kern fährst du ein Experiment nach dem anderen. Also du überlegst jetzt, verkaufe ich jetzt hier an die Gewächshäuser oder ist es doch vielleicht der Supermarkt, der irgendwie eine Indoorfarm hat? Also da hast du im Kern Hypothesen zu verschiedenen Idealkundenprofilen und gehst dann zu den verschiedenen Kunden hin und validierst es mit denen. Also du machst Interviews, guckst, wer da dir schnell ein LOI unterschreibt, also ein Letter of Intent, wie er schnell mal Pilotkunde wird. Also wir sehen das ganz oft, dass Gründer da irgendwie mit 3, 4 Hypothesen rausgehen und da eine ganz klare Präferenz haben für einen bestimmten Kundentyp und dann da einen Kunde nach dem anderen ansprechen oder auf eine Messe nach dem anderen gehen und teilweise völlig frustriert zurückkommen und sagen, hey, da geht gar nichts. Und dann plötzlich kommt von der Seite so eine E-Mail von einem Angel-Investor, der zufällig auch Kunde werden will, ein zweiter Kundenprofil ist. Und Gründerin dann sehen, oh Moment, interessant, hier gibt es noch einen ganz anderen Typus von Kunden, für den wir vielleicht viel mehr Wert schaffen können. Ne? Also deswegen, du kommst nur dahin, wenn du sehr schnell iterierst am Anfang.
Wenn du einfach irgendwelche Kundeninterviews führst, das ist natürlich was anderes, als wenn du wirklich sagst, ich habe die 5, 6 Hypothesen und die versuche ich jetzt zu bestätigen oder zu falsifizieren. Das ist halt eine tendenziell deutlich systematischere Vorgehensweise. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, erstmal vielleicht ein paar losere Interviews zu führen, um die Branche zu verstehen, wenn ich sie noch nicht so richtig gut verstehe. Dann aber im nächsten Schritt wirklich so schnell ich kann, halbwegs valide Hypothesen abzuleiten und spezifische Hypothesen. Das spart auch Vertriebsineffizienz und Frustration. Und wichtig ist eben nicht nur, welche Zielgruppe, sondern auch, warum kaufen diese Menschen dann eigentlich? Und wer kauft da eigentlich? Und gerade im B2B ist es natürlich dann nochmal komplizierter, ne? Weil da hast du dann häufig Kunden, der es dann wirklich nutzt, aber dann hast du häufig noch ein Einkaufsdepartment und dann hast du häufig noch irgendwelche Leute, die von der Seite reinkommen, also so Buying-Center-Strukturen. Da wird das schon ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, sich da einmal Gedanken zuzumachen, wie da Hypothesen aussehen und wie du die auch sinnvoll falsifizieren oder bestätigen kannst.
Hast du mal einen Zeitrahmen, Florian? Was würdest du sagen, ist die typische Länge, die man braucht, um sein Ideal Customer Profile relativ future-proof zu haben?
Ich glaube, das ist sehr schwer a priori zu sagen. Das hängt einfach wahnsinnig von deinem eigenen Vorwissen ab. Und es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie relevant ist für deine Kundengruppe das Problem, was du jetzt da löst. Wenn du jetzt ankommst zu Leuten, die, keine Ahnung, Customer Service Infrastruktur betreiben und denen sagst, ich habe hier ein KI-Tool, damit machst du deine Customer Service Agents 30-40% effizienter und du siehst bei deinem Chef richtig gut aus, dann hast du wahrscheinlich nächste Woche einen Termin. Wenn du jetzt sagst, also wir haben hier irgendwie etwas, wie man das Wissensmanagement im Customer Service Bereich auf eine 5- bis 10-Jahres-Perspektive total steigert. Da würde man sagen, okay, Wissensmanagement, was auf 5 bis 10 Jahre irgendwie eine gute Idee ist, das ist in 2024 wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Da wärst du wahrscheinlich in 2020 und 2021 deutlich besser mit angekommen. Deswegen kommt es, glaube ich, schon sehr davon ab, wie akut ist im Prinzip das Thema in der Problemhierarchie deiner Kunden. Und das kann aber auch wiederum eben Teil deiner Hypothesenbildung sein, dass du halt sagst, in dieser Kundengruppe hier sind wir in der Problemhierarchie unter den ersten 1 bis 5, dann geht der Prozess halt deutlich schneller.
Gut, also jetzt haben wir schon mal über Probleme geredet. Wir haben irgendwie geklärt, an wen verkaufen wir eigentlich. Jetzt kommt natürlich die Frage, warum kaufen KundInnen? Also das, was man auch gerne als das nicht adressierte KundInnenbedürfnis nennt. Wie ich dich kenne, Martin, hast du doch da wieder eine Formel am Start.
Also ich verweise mal auf den lieben Gero Decker, der ja auch hier im Podcast öfters mal war, der das ganz gut ausgedrückt hat und der sagt ja so, löse mir ein Compliance-Problem, dann gebe ich dir 1 Euro als Kunde, löse mir ein Zeit- und Kostenproblem, dann gebe ich dir 2 Euro, organisiere mir mehr Umsatz, dann gebe ich dir 5 Euro. Und da sollte man sich sehr, sehr klar sein als Gründer, wo zahle ich da ein und dann kann ich das quantifizieren, das ist das Entscheidende. Also jetzt im Prinzip bin ich in der Lage, quantifiziert zu sagen, was meine Wirkung beim Kunden ist. Also Beispiele, wenn deutsche Automobilzulieferer und OEMs unsere cloudbasierte Plattform für die Roboterautomatisierung nutzen, können sie erstens die Automatisierung in weniger als 30 Minuten für die Kleinserienfertigung einsetzen, zweitens Arbeitsintensität und Arbeitskosten um 40% senken und drittens 40.000 Euro pro Jahr sparen. Ja, das ist eine sehr gute Art und Weise, das auszudrücken. Also im Kern, du bist in der Lage, über erste Studien, die du machst mit den Kunden, über erste Pilotprojekten, vielleicht auch mal über ein paar Studien, die du jetzt einfach recherchiert hast, bist in der Lage, quantitativ zu sagen, warum sollten Kunden kaufen.
Man muss ja immer überlegen, wie kann man es der Person, die man anspricht, auch möglichst einfach machen, das intern wiederum gut zu verkaufen. Weil das ist ja das, ne? Das eine ist ja, dass du irgendjemanden überzeugst. Aber wie kannst du es der Person möglichst einfach machen, intern dann wiederum die Ressourcen? Weil das ist ja in der Regel, ne? Klar, wenn du eine Endkonsumentin oder einen Endkonsumenten davon überzeugst, betrifft das ja nur diese Person. Die macht das mit sich selbst aus und dann guckt sie sich ihr verfügbares Budget an und dann kauft sie oder kauft sie nicht. Das ist natürlich in einem Corporate-Setting häufig anders. Und das fällt ja immer wieder auf, ne? Wenn du halt sagst, du kannst 20% sparen oder so und so viel mehr Umsatz machen, da kriegt man halt sofort interne Aufmerksamkeit, interne Ressourcen, interne Priorität. Im Zweifelsfall wirst du ja nicht in der Lage sein, mit allen internen Personen innerhalb des möglichen Kundenunternehmens zu sprechen, sondern du hast häufig den einen Kontaktpunkt. Aber in der Regel müssen die halt wiederum andere kommunizieren, mit denen du gar keine Interaktionspunkte hast. Das heißt, da kannst du nicht als Person überzeugen oder da kannst du nicht über Sympathie überzeugen, sondern da musst du halt über möglichst einfach kommunizierbare Fakten überzeugen. Und das sind halt in der Regel quantifizierbare Dinge und da gibt es auch wenig Missverständnisse. Das ist auch ganz gut. Deswegen sind ja auch solche Themen so wichtig, wo man dann auch zeigen kann, guck mal, andere haben das auch schon so gemacht. Guck mal, das und das wurde erreicht bei einem mit dir vergleichbaren Kunden, der auch noch als relativ sophistiziert gilt. Der Kunde so und so hat 30% gespart und der sagt mir ja noch was und da könnte ich theoretisch auch noch anrufen und fragen, ob das wirklich so war. Das ist dann vielleicht nochmal so die Steigerung der Quantifizierung, so die Hinterlegung mit Trust-Signal. Weil letztendlich ist ja das, was man macht. Ne? Man signalisiert. Der Kunde kauft ja irgendwas unter Unsicherheit oder soll irgendwas unter Unsicherheit kaufen und man versucht letztendlich über vertrauensbildende Signale dessen Unsicherheit zu reduzieren.
Genau, vielleicht nochmal kurz anschließend daran, wir sprechen jetzt hier vor allen Dingen von B2B-Fällen. Also wir verkaufen an andere Unternehmen, weil es einfach auch viele Startups gibt in dem Bereich. Wenn man im B2C-Bereich unterwegs ist, also gegenüber Konsumenten, sind diese Bedürfnisse komplexer. Also da hast du eben nicht nur Compliance, Kosten, mehr Umsatz, da gibt es eine ganze Reihe von Bedürfnissen, die man adressieren kann. Bain hat da eine gute Pyramide gebaut. Also wer das sucht, das ist ein guter Startpunkt. Das nennt sich die Elemente von Wert, also Elements of Value von der Firma Bain & Company. Das ist ein guter Startpunkt für alle B2C-Gründer und Gründerinnen, um da mal anzugucken, welche Werte man als Konsumenten man adressieren kann.
Ja, super spannend. Sehr schön. Also wir hangeln uns durch unsere 5 Puzzlesteine durch. Der erste war das Problem. Also welches Geschäftsproblem lösen wir? Das zweite, das Ideal Customer Profile. Also an wen verkaufen wir? Das dritte, die nicht adressierten Kundenbedürfnisse. An warum kaufen Kunden? Und dann kommt natürlich noch die Frage nach den Funktionen, so Stichwort Featureitis. Also was kaufen Kunden eigentlich? Bin ich ja mal neugierig, wie da deine Formel lautet, Martin.
Du sagst Featureitis, das ist, was in der frühen Phase oft fehlt, interessanterweise. Also in der Lage zu sein, ganz präzise zu sagen, hey, was sind denn meine Top 3 Produktfunktionen, Features, die ich liefern? Also da ist eine Formel, wo man sagen könnte, wir liefern Kategorie meiner Lösung mit Merkmal oder Funktion 1, Funktion 2, Funktion X. Beispiel, wir bieten eine visuelle Programmierplattform für die Automatisierung von Robotern, die erstens unabhängig von der Marke der Roboter ist, zweitens mit Gestensteuerung und visueller Programmierung 10-mal schneller programmiert werden kann und drittens in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern eingesetzt werden kann. Also da sind jetzt relativ klare Funktionen da und die mal genau rauszuarbeiten, das kann man natürlich auch mit einem Video machen oder einfach mal zeigen, wie das Produkt aussieht. Das fällt am Anfang vielen schwer, weil du natürlich gerade auch dabei bist, erst das Produkt zu bauen und zu iterieren. Also deswegen da sehr klar mit den Funktionen unterwegs zu sein am Anfang hilft.
Ich meine, Florian, vielleicht können wir es ja nochmal auf so eine Abstraktionsebene heben, weil ich finde, es gibt ja auch ganz oft den Fall, dass man Kundenbedürfnisse und Probleme irgendwie identifiziert. Sie sagen aber anderes, als sie zum Beispiel auch kaufen, ne? Also so Klassiker ist ja zum Beispiel so Security. Da schreien irgendwie alle nach, aber sie kauft irgendwie keiner. Oder umweltfreundlich sollte es sein und das kauft dann irgendwie auch keiner. Was ist die Brille, mit der du auf dieses Thema raufschaust?
Du brauchst eigentlich eine Hook-Funktion, der sozusagen der ist, den die Leute wirklich cool finden. Das können unterschiedlichste Dinge sein, ne? Also was ich jetzt, wenn du sagst, jetzt im B2C-Bereich, Trade Republic, wenn du sagst, hier guck mal, du kannst auf einmal für 1 Euro traden oder du kannst Fractional Trading machen, ne? Du kannst sozusagen einmal im Monat 20 Euro Nvidia besparen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das heißt mal dahingestellt. Aber das finden Leute halt cool. Und dann fängst du halt an, dich auch mit den anderen Funktionen zu beschäftigen, die du dann auch irgendwie hast. Und ich glaube, zu erkennen, für welche Kundenpersona, und das ist eigentlich egal, ob es B2C oder B2B ist, der Hook-Case, warum Leute mit dir sprechen und wo du auch eben sozusagen diese Priorität erzeugst. Das muss man irgendwie rausarbeiten. Viele andere Dinge sind auch sinnvoll dann, ne? Da will ich gar nicht, aber ich glaube, durch die breite Masse an Funktionen kann man eine fehlende Hook-Funktion nicht kompensieren. Ich glaube, wenn man das beherzigt, steigert man schon mal deutlich die Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn man das klar beantworten kann.
Gut, und ich habe da auch eine schöne Brücke rausgehört zu unserem 5. Puzzleteil, nämlich das, was quasi die Bonusfunktion ist für erfolgreiche Unternehmen, wenn man auch ein ganz eigenes Geheimrezept der Wertschöpfung gefunden hat. Also ich finde so ein schönes Wort, was ja da immer wieder auch aufkommt, ist so das Wort Flywheel, was viele durch Amazon ja auch irgendwie kennengelernt haben. Hast du da ein paar schöne Beispiele für Martin?
Was so ein Stück weit, würde ich sagen, aus Investorsicht Bonus ist und auch wahrscheinlich für viele sehr zentral, wenn du in der Lage bist, also auf einer Folie darzustellen oder auf der Website, was hat deine Firma rausgefunden, was andere nicht rausgefunden haben? Das von dir angesprochene Schwungrad ist ein typisches Beispiel. Ne? Jetzt die ganzen Gen-AI-Startups, die gerade kommen, die können zum Beispiel argumentieren, hey, also ich baue gerade ein Schwungrad, in einem bestimmten Anwendungsfall bekomme ich jetzt relativ viel Daten, deswegen werden meine Algorithmen besser, deswegen wird das Produkt besser, kommen wieder mehr User rein, die mir wiederum mehr Daten bringen. Ja, das ist ein typisches Schwungrad. Amazon hat da angefangen. Jetzt Gen-AI wäre so ein Fall, wo man das darstellen kann.
Da dockt ja eine ganz interessante Frage an. Bei den ersten 4 Themen, die wir bisher hatten, stellt sich aber irgendwann im 5. Schritt die Frage, was kann ich denn eigentlich für Barriers of Entry schaffen? Also genau dieser Aspekt, was kann meine Firma, was vielleicht nicht so leicht kopierbar ist, was ja Florian auch immer predigt. Hast du da so eine Formel für dich gefunden, Florian? Welchen Unternehmen gelingt das eher? Was sind so Bausteine, die dafür wichtig sind? Weißt du, was ich meine?
Häufig basiert diese besondere Wertschöpfung auf irgendeiner überlegenen Nutzung oder schlauen Nutzung von Technologie oder Produkt. Und das ist eigentlich auch etwas, worauf wir jetzt irgendwie relativ stark achten, wenn wir frühphasig investieren, weil da eben häufig dann sich die Quelle für Netzwerkeffekte drin versteckt oder dass so die Basis dann werden kann dafür, auch von der Balance in so einer Firma, dass man halt wirklich versucht, eine Technologie-Daten-Produktfirma zu bauen, was sich dann auch darin widerspiegelt, dass Top-Leute aus diesen Bereichen im Management vertreten sind, im Top-Management, idealerweise im Gründerteam, aber eben auch von der Anzahl an Personen da arbeiten, dass da eben ein ausreichendes Gewicht auf diesem Bereich ist, auch in einer relativ frühen Phase schon. Also ich weiß, dass jetzt relativ abstrakt. Viel konkreter kann man es nicht machen, weil das eben wirklich vom Einzelfall abhängt. Wenn du nicht eine Firma bist, die von Anfang an so denkt, dann ist es sehr schwer, da den Hebel umzulegen. Also man kann nicht sagen, so ich mache jetzt mal Execution-basiert. So war das ja so ein bisschen bei Rocket, ne? Da wurde immer so Execution-basiert, irgendwas dann ausgerollt, mit Manpower irgendwie totgeschlagen. Wenn du dann versuchst, eigentlich eine Technologiefirma zu werden, das gelingt nicht vielen Firmen.
Wir haben jetzt über Schwungräder und Netzwerkeffekte gesprochen. Das kriegt nicht jede Firma hin. Da gibt es noch ein paar andere wirklich relevante Überlegungen, wie du das machen kannst. Also dann nochmal die Idee, wenn du in der Lage bist, als Firma mit einem Bild zu sagen, hey, das machen wir anders als die anderen, jetzt zu dem Punkt von Florian, und gerade auf der technologischen Seite, dann ist das wahnsinnig überzeugend. Also jetzt weitere Idee neben so einem Schwungrad zum Beispiel. Wir sehen viele Firmen, die Wertschöpfungsketten von Industrien disruptieren. Also du hast da zum Beispiel eine Firma, die sagt, es gibt eine Wertschöpfungskette, um für Green Tech Projekte Emissionszertifikate zu produzieren. Ja, und die ist aktuell sehr langsam, das dauert Monate, die ist sehr teuer, da bleibt mindestens 30% an Intermediären hängen. Jetzt komme ich als Startup rein, baue da eine neue Technologie und mit mir kannst du Zertifikate innerhalb von wenigen Wochen mit einem Bruchteil der Kosten hinbekommen. Ne? Also das als eine Idee. Oder du hast so eine Art Prozessinnovation, wo du sagst, es gibt so ein traditionell, jetzt in einem Krankenhaus zum Beispiel, da gibt es einen Chirurg, der macht Trauma-Operationen. Normalerweise dauert die Planung einer Operation 4 Stunden, mit unserem Tool dauert sie 4 Minuten. Ja, deswegen also mit einem Bild mal zu sagen, hey, das ist die Kernwertschöpfung und das ist die Technologie, die wir da haben. Also das wäre aus meiner Sicht eins der zentralen Punkte beim Wertversprechen, das sauber hinzubekommen.
In welcher Reihenfolge würdet ihr welchen Fokus drauflegen? Also welche Intensität?
Ich glaube, wenn du das Problem und das Idealkundenprofil nicht klar hast, dann kannst du den Rest eigentlich nicht beantworten. Und ich glaube, wenn man das klar für sich beantworten kann, folgt der Rest, ich will nicht sagen, der folgt dann nicht von selbst, aber der folgt dann sachlogisch zumindest, ja.
Also ergänzend dazu, wem schreiben wir die Rechnung, ja, Idealkundenprofil, und warum zahlen die Rechnung? Wenn du da klar bist, dann kannst du das Produkt auf der Basis eben sehr gut entwickeln.
Es kaskadiert, merkt man, also eher sequenzielle Denke, und wenn man dann den ersten Baustein macht und den zweiten, also einer nach dem anderen, je weiter man da kommt mit richtig gemachten Entscheidungen, desto besser. Ja, cool, ihr beiden. Dann hoffe ich doch, dass wir unser Kundenwertversprechen heute eingelöst haben und anderen dabei helfen, dass sie ihres überhaupt erst finden. Dafür vielen, vielen Dank, und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit euch hier wieder, die Einhörner voranzubringen.
Danke, Joel. Danke, Florian.
Danke euch.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt, und Leute, es vergeht, glaube ich, keine Woche, wo mir Sven Weizsäcker, der Moderator von unserem Hackers-Podcast, nicht begeistert von seinem Job bei der BWI erzählt. Mal berichtet er mir von seinem Besuch beim Eurofighter, mal spricht er über den Austausch mit Generälen und Top-Politikern oder einfach von der Agilität in seiner Organisation ganz allgemein. Also, der macht kräftig einen auf dicke Hose, also habe ich mit den Jungs und Mädels von der BWI mal gesprochen und möchte dir das Unternehmen als unseren Partner ans Herz legen, wenn du selbst im Cyber- oder Tech-Bereich aktiv bist oder sein willst. Die BWI ist nämlich eines der größten IT-Service-Unternehmen in Deutschland und unterstützt die Bundeswehr bei ihrer Digitalisierung. Eine wichtige Aufgabe ist die Einführung von Innovationen in der Truppe, aber das Aufgabenspektrum ist auch noch sonst total breit, von Beratung über Realisierung bis zum Betrieb. Jetzt denkst du, was heißt das denn genau? Wir sprechen hier von einem IT-Service-Unternehmen, das wie gesagt die Bundeswehr bei seinen Digitalisierungsprogrammen unterstützt und das aber auch Innovationstreiber mit eigenen Innovationseinheiten wie dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und Inox, dem BWI-internen Innovationsteam, ist. Du merkst, das BWI ist ein attraktiver Tech-Arbeitgeber, der als 100%ige Bundesgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH das Beste aus zwei Welten bietet. Auf der einen Seite eine hohe berufliche Sicherheit mit wichtigem Purpose und gleichzeitig aber auch viel Dynamik in der Umsetzung. Wenn du also auch so begeistert wie Sven zur Arbeit gehen möchtest, dann schau dir das BWI jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/BWI eine Weiterleitung eingerichtet. Und natürlich finde ich das auch in den Shownotes, und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/Sponsoren.